Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Auch noch möchten? Genau, es ist ein, ich sage jetzt mal so ein Ost-West und politisch unkorrekt, politisch, so wollte ich sagen, genau. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß. Und Frau Bruns bringt noch ihren Buchhändler mit, Herrn Meisel. Die lesen zusammen und es wird so ein, vielleicht so ein kleines Streitgespräch oder
wir versuchen sowas in der Art. Also wir streiten den ganzen Tag. Ich denke, es sollte klappen.
Ja, okay. Dann viel Spaß. Bitte schön.
So, dann darf ich Sie auch noch mal ganz herzlich begrüßen. Wer mich nicht hört, bitte einfach nur schreien. Ich möchte das Ding aber nicht in den Mund stecken. Also ich muss erst mal fragen, wie alt seid ihr? 15. Mein Buch geht nämlich um Sex. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das heute früh schon... Ach, ist okay. Alles klar. Also wie gesagt, Äpfel und Dirnen ist ein Thüringen-Krimi, ist mein dritter Thüringen-Krimi. Das Thema sagt eigentlich alles. Weil es so gefährlich und so schlüpfrig in Thüringen ist, habe ich immer meinen Buchhändler dabei, den zweitwichtigsten Mann in meinem Leben. Ich denke, für eine Autorin ist das der zweitwichtigste Mann oder auch für einen Autor. Wir lesen meistens zusammen. So wie auch heute. Und ich würde sagen, Herr Meisel, wir fangen an, oder?
Ja, das denke ich auch. Wer jetzt allerdings Shades of Grey aus Thüringen erwartet, der ist hier leicht falsch.
Es wird schlimmer.
Frau Bruns schreibt über unsere Kleinstädte und wer Thüringen kennt, da ist alles beschaulich, da ist alles etwas bescheidener, da ist alles sehr lieb. Und deswegen sind wir zwei auch hier unterwegs. Ich möchte aber mal dazu sagen, ich bin bestimmt schon 20 Mal auf der Messe gewesen, 3 Mal in Frankfurt, den Rest in Leipzig. Ich habe dann immer da in der Ecke gestanden und als Buchhändler geguckt, was da hier so abläuft. Hier sitzt es angenehmer.
Ist schön, ja, ich finde es auch nett. Und so nettes Publikum und so gut gefüllt, das finde ich toll.
Ja, ich bin auch erstaunt. Um die Zeit, ein Buchhändler dreht sich da nochmal rum, nimmt nochmal ein gutes Buch, macht nochmal die Leselampe an.
Es geht um 6, früh, 10:30, Herr Meisel. Da sind die Leute aufgestanden jetzt.
Früh 10:30 gibt es noch keinen Sex.
Da ja, bei Ihnen Frühstück. Vielleicht nicht, aber Sie wissen, also die junge Dame hier vorne sagte so, ach hier. Oh.
In dem Alter kann das bei mir anders gewesen sein, aber das habe ich vergessen.
Da kannte ich Sie noch nicht, ich kenne Sie erst 1 Jahr.
Allerdings, und das 1 Jahr war anstrengend genug.
Allerdings, stimmt. Wollen Sie was zu unserem Team sagen oder soll ich gleich einsteigen?
Also es ist ja schon angedeutet worden, Frau Bruns hat 2 Kommissare erfunden. Der eine kommt aus dem Wilden Westen, besser aus dem Wilden Norden, aus Bremen. Der andere kommt aus Erfurt. Beide treffen aufeinander. Beide treffen trefflich miteinander aufeinander. Aber Frau Bruns, fangen Sie an und der Rest ergibt sich dann. Okay. Sie wissen, wir haben heute nicht viel Zeit und Sie wissen, ich verplaudere mich gern.
Ja, deswegen. Also ich würde einfach anfangen zu lesen. Ne? Wir erzählen Ihnen danach noch was. Keine Sorge, wir lesen nicht die ganze Zeit. Spring. Ich habe gesagt, spring. Wird's bald, du feige Sau. Aber das ist doch verboten. Sie lachte kreischend auf. Du wolltest es so, also spring. Edelgard, bitte, das war doch nicht so gemeint. Wie heiße ich? Durch eine Drehung ihres schmalen Handgelenks versetzte sie ihm mit der Ledergerte schwungvoll einen heftigen Schlag auf das nackte Fleisch seines Rückens. Herrin, murmelte er. Wie bitte? Ein noch derberer Hieb folgte. Er jaulte auf. Ja, das gefällt dir. So willst du es haben. Ihre Stimme war fest und kompromisslos. Herrin, wiederholte er nun lauter. Wieder zwirbelte die Gerte auf ihn herab. Das Brennen seiner Haut ließ ihn kaum noch einen klaren Gedanken fassen. Niemals hätte er sich vorstellen können, dass Peitschenhiebe derartige Qualen verursachen konnten. Und schon gar nicht hier draußen, nachdem die im Fernsehen doch erst neulich darüber berichtet hatten, dass Kälte das Schmerzempfinden der Haut dämpfen würde. Er fragte sich, wie tief die Temperaturen wohl sinken müssten, damit Sadomaso-Sex ihm Spaß bereitete. Im Thüringer Becken hatte seit einigen Tagen der Wintereinzug gehalten. -10 Grad hatte das kleine digitale Thermometer heute Morgen angezeigt, das in seinem Wohnzimmer auf der Fensterbank stand und dessen Sensorkabel er geschickt durch das Gummi im Rahmen des Fensterflügels hindurchgefädelt hatte, um die Dichtung nicht zu gefährden. Kein Mensch ging freiwillig bei dieser Kälte vor die Tür, erst recht nicht, wenn das ZDF einen James-Bond-Film zeigte und ganz besonders dann nicht, wenn man kaum etwas anhatte. Er bibberte. Seit fast 2 Jahren traf er sich nun heimlich mit Edelgard. Als sie ihm diesen besonderen Weihnachtsservice anbot, hatte er an die Handschellen gedacht, die sie in ihrer Handtasche bei sich trug und deren Schloss er vor kurzem hatte ölen dürfen. Das Spiel damit empfand er als durchaus reizvoll. Auch ihren neuen Spleen, demzufolge er sie als Herrin titulieren musste, akzeptierte er klaglos. Aus seiner Sicht genügte das jedoch vollkommen. Er war doch nicht pervers. Bestimmt nicht. Eigentlich stand er nur auf ihre prallen Brüste in der Ledercorsage und ihre dicken Oberschenkel in den hochhackigen Stiefeln. Solange sie ihm damit bloß den Rücken kratzte, fand er auch die Spielchen mit der Gatte nicht schlecht. Aber die Nummer hier überstieg alles für ihn Vorstellbare. Abgesehen davon, dass es ihm nicht die Bohne geil machte. Den nächsten Schlag mit der Gerte platzierte Edelgard an seiner Lendenwirbelsäule, dass er vor Schmerz den Rücken durchbog. Und jetzt spring endlich, schließlich ist das deine Weihnachtsüberraschung, du Sklave. Sklave, das fehlte ihm gerade noch. Wenn er ihr Sklave sein sollte, konnte ihm dieser neumodische Sexkram, von dem alle sprachen, gestohlen bleiben. Sklave nannte ihn niemand, nicht einmal seine Frau. Und die konnte ihn schon mächtig schikanieren. Heute Morgen erst hatte sie ihn in aller Herrgottsfrühe nach draußen geschickt, damit er den Gehweg fegte. Dabei hatte es in der Nacht nur ein bisschen Schneekriesel gegeben. Davon war ja nicht mal etwas liegen geblieben. Aber nein, er musste immer der Erste sein, nur damit keiner der Nachbarn etwas zu reden hatte. »Spring!« Edelgards Stimme überschlug sich, so ungeduldig war sie. Er starrte in das tiefdunkle Wasser des Gründelsloches. Der Vollmond spiegelte sich in der Oberfläche, nur gebrochen durch die dunklen Schatten der hohen alten Bäume, die die Quelle säumten. Wie schwarze, knochige Gestalten lagen ihre Konturen auf dem Wasser. Regungslos. Nur ab und zu bewegte sich etwas dazwischen. Es war Edelgards Umriss, der sich wie ein Riese über seinen gelegt hatte. In der Nähe plätscherte monoton der Gründelsbach. So aggressiv hatte er das Geräusch überhaupt nicht in Erinnerung. Ansonsten war kein Laut zu hören. Er wagte es nicht, sich zu bewegen. Edelgard noch mehr in Rage zu bringen, könnte böse enden. Sie kannte kein Erbarmen, das wusste er. Doch wie er aus der Nummer hier herauskommen sollte, ohne sein Gesicht zu verlieren, war ihm schleierhaft. 10 Grad sollte das Wasser haben, sommers wie winters. Das hatte er schon in der Schule gelernt. Damit wäre es immerhin deutlich wärmer als die Minusgrade, bei denen er gerade nur mit seiner Unterhose bekleidet am Ufer der Quelle kniete. Dabei könnte er jetzt gemütlich zu Hause auf seiner Couch liegen. Das tat er an Weihnachten doch immer. Mit einem anständigen Bierchen und einer Packung Moncherie. Seit 25 Jahren lag die für ihn unter dem Weihnachtsbaum. Auf seine Frau konnte man sich eben verlassen, auf ihre vehemente sexuelle Verweigerung leider auch. Neben ihm knatschte das Leder. Edelgard hob ihren rechten Fuß und stellte ihn ihm auf seine linke Schulter. Der Pfennigabsatz ihrer schwarzen Stiefel grub sich schmerzhaft in sein Schlüsselbein. »Los jetzt!« »Herrin, Gnade!« winselte er. Etwas Besseres fiel ihm im Moment nicht ein. Außerdem hatte er doch keine Ahnung, was man im SM-Milieu sagen musste, um nicht mitten in der Nacht in den Untiefen einer Karstquelle versenkt zu werden. Jetzt wusste er, was sie mit der Vorbereitung auf das eigens für ihn kreierte Weihnachtsangebot gemeint hatte. Und er hatte die ganze Zeit an einen Quickie im Auto gedacht. Warum war ihm auch eine ehrliche Antwort herausgerutscht? Als sie ihn nach seinem schlimmsten Albtraum gefragt hatte. Entschuldigung. Der Frieden des zweiten Advents. 3 Gläser Apfelglühwein und Edelgards roter Spitzenbüstenhalter in seinem Gesicht hatten dafür gesorgt, dass bei ihm kein Misstrauen aufgekommen war. Wie ein junges Kätzchen hatte er geschnurrt und ihr alles erzählt. Nun kannte sie seine Ängste und nutzte sie schamlos aus. Hätte er doch nur auf Siegfried, einen seiner Skatbrüder, gehört, niemals den Weibern vertrauen, bringt bloß Ärger, pflegte der immer zu sagen. Recht hatte der. Doch nun war es zu spät. Fast schon steif gefroren, dachte er an den schrecklichen Traum, den er Edelgard ausgemalt hatte. Es war immer das gleiche Bild. In einer bitterkalten Winternacht steht er vollkommen nackt allein am Ufer des Gründelsloches. Wie von Geisterhand verliert er das Gleichgewicht und stürzt hinein. Das Wasser umfängt seinen Körper und die Strömung zieht ihn hinab in die Tiefe. Er schreit um sein Leben, doch es ist niemand da, der ihm helfen kann. Er ist verloren. Wieder und wieder hatte er diesen Traum. Er wusste sogar noch genau, wann es angefangen hatte. Am 3. Juli 1972, da waren die Taucher der Gesellschaft für Sport und Technik zur Erkundung der Quelle ins Wasser hinabgestiegen. Die Männer waren kaum auf 7 Meter Tiefe gekommen, als sie abbrechen mussten. Dankeschön. Ich bin leider erkältet, es tut mir leid.
Frau Bruns hat vorher genau recherchiert und bei dem Wetter am Gründelsloch hat sie sich eine Erkältung zugezogen.
War einfach zu stark gewesen. Nichtsdestotrotz wollten sie am Grund mindestens 3 Labyrinthöffnungen von 30 Zentimeter Durchmesser gesehen haben, aus denen mit großer Wucht das Wasser schoss. 15.000 Liter in der Minute. Glasklares, eiskaltes Wasser. Niemand hatte bisher herausgefunden, wo es genau herkam. Und vor allem schien es nie zu versiegen. Seit 400 Jahren nicht. Die Vorstellung gruselte ihn bis heute. Jetzt reicht es mir aber. Ich friere mir hier wegen dir nicht den Arsch ab. Edelgard setzte ihren Fuß mit voller Wucht auf den gefrorenen Boden. Sowas aber auch. Erst große Klappe und dann machst du dir in die Hose. Wer wollte denn die Domina-Nummer? Sie klang nun wie seine Frau, wenn sie mit ihm schimpfte, weil er zu spät zum Essen kam oder im Edeka mal wieder die viel zu teuren Toilettenpapierrollen gekauft hatte. Damit war die Abturnung komplett. Er beschloss dennoch, sich nichts anmerken zu lassen. Schließlich wollte er Edelgard nicht verärgern. Wer wusste schon, wozu dieses Weib ansonsten fähig war? Am Ende landete er noch unfreiwillig in dieser schrecklichen Brühe. Abgesehen davon war er sich nicht sicher, ob er auf Edelgards Dienste in Zukunft wirklich verzichten wollte. Es konnte gut sein, dass er sie irgendwann wieder in Anspruch nehmen musste. Bestimmt sogar. Vielleicht an Silvester. Bei den normalen Geschichten war sie erste Sahne. Aus Kindelbrück kamen aber auch die trallsten Weiber. Mit denen durfte man es sich nicht verscherzen, wenn man auf seine alten Tage ab und zu noch etwas Freude haben wollte. Aber dann sollten sie jetzt auch im Guten auseinandergehen. »Du blöder Hund«, schnaufte sie, während sie die Gerte ein letztes Mal über sein Hinterteil zog. Dann stakste Edelgard wütend durch den kleinen Park davon. »Ich hole mir hier noch den Tod wegen dem. Dabei ist heute die lange Sissi-Nacht. Na, vielleicht sehe ich wenigstens noch was vom dritten Teil. Immerhin hat dieser Dussel schon bezahlt. Wäre ja auch noch schöner, wenn mir für sowas auch noch das Geld durch die Lappen geht. Ausgerechnet an Weihnachten, wo sich das Geschäft wirklich lohnt«, schimpfte sie vor sich hin. Er blieb auf den Knien und lauschte. Ihre Stimme wurde immer leiser. Je näher sie der schmalen Straße kam, die oberhalb des kleinen Parks am Gründelsloch vorbeiführte und an der sie ihr Auto geparkt hatte. Er hörte das Klappen einer Autotür, dann brummte ein Motor. Edelgard war davongefahren und mit ihr seine Klamotten. Sie hatte ihn halbnackt und mutterseelenallein am Gründelsloch zurückgelassen. Zu allem Überfluss brannte nun auch noch sein Hintern. Der Feinripp hatte zwar einiges abgehalten, aber die Folgen von Edelgards Schlägen waren deutlich spürbar. Morgen früh wird er die Schlagershow des MDR unmöglich in seinem Fernsehsessel sitzend verfolgen können. Aber was macht er das schon? Jetzt musste er erst einmal nach Hause kommen. Ungesehen, was in Kindelbrück zu jeder Tages- und Nachtzeit eine Leistung war. Mühevoll richtete er sich auf, die steifen Knie leicht gebeugt, damit die Schmerzen ihn nicht umhauten. Millimeter für Millimeter streckte er die Gelenke durch. Irgendwann wurde es erträglich. Er richtete frierend seine Feinrippunterhose, als in der Dunkelheit ein paar Äste knackten. Er zuckte zusammen. Dann hörte er es wieder und gleich darauf noch einmal. Da war jemand. Das Herz schlug ihm bis zum Hals. Hektisch schaute er sich um. Ein Schatten. Noch einer. Er musste weg. Das Gründelsloch war der Eingang zur Hölle. Bloß weg. Unsicheren Schrittes hastete er so schnell er konnte davon. Barfuß auf gefrorenem Boden. Er rutschte aus, rappelte sich wieder hoch und versuchte zu rennen. Doch seine Beine wollten ihm nicht zurecht gehorchen. Die Arthrose, die Kälte und dann das lange Knien. Von der Atemnot bei all der Eile ganz zu schweigen. Keuchend setzte er ein Bein vor das andere. Dabei drehte er sich immer wieder um. Im nächsten Augenblick wurde es schwarz um ihn. Und in Kindelbrück begann es zu schneien.
Ein ziemlich fulminanter Einstieg in das neue Buch von Frau Bruns. Aber ich kann Sie beruhigen. Thüringen ist das beschauliche Land nach wie vor. Es gibt Rostbratwürste, es gibt Klöße, es gibt Apfelsaft, es gibt Frieden, es gibt Natur. Aber um einen Krimi ordentlich zu beginnen, darf man auch mal das. Und ich spare mir die Frage, Sie selbst zu fragen nach Ihren Erfahrungen mit SM.
Nicht heute früh und nicht hier, Herr Meisel, bitte.
Denn ich kann Ihnen garantiert zur Antwort geben, auch unsere ist nicht allzu hoch. Aber für einen Einstieg ist es gut. Band Nummer 3. Und in all drei Bänden sind die Kommissare Berntsen und Kohlschütter. Berntsen aus dem Norden, aus Bremen, vor 25 Jahren nach Thüringen gekommen, suchte hier seinen beruflichen Erfolg. Er wollte hier aufsteigen. Wie viele, die damals vor 25 Jahren zu uns gekommen sind. Und natürlich haben die alle inzwischen gelernt, haben sich angepasst, haben Erfahrungen in Thüringen gesammelt, gehen mit unseren Traditionen um, achten ihre Mitbürger. Berntsen nicht. Berntsen ist ein Arschloch vom Herrn. Berntsen ist einfach so einer, der überhaupt nicht mitbekommt, was um ihn herum passiert, der sich nicht für Thüringen interessiert, der die ganze Woche nur dafür arbeitet, dass er am Wochenende nach Hause fahren kann, nach Bremen, um dort seinen Fisch zu essen, um dort seine Frau zu besuchen, um dort sein Leben weiterzuführen. Alles, was in Thüringen passiert, ignoriert er. Sein Kollege Kohlschütter, 40 Jahre ungefähr, einer von den Wendesiegern, jung genug vor 25 Jahren, um alles nochmal von vorne anzufangen um seinen Erfolg in diesem Thüringer Land zu erleben, aber hochinteressiert, leider viel zu hochinteressiert an der Weiblichkeit. Jede Frau, die ihm begegnet, wenn er nicht bis drei auf dem Baum ist, ist sie fällig. Diese zwei im Gegeneinander spielen, lässt Frau Bruns aufeinander los. Wie gesagt, im Band 3, im Band 1 geht es um Bier und den Bierkrieg zu Weißensee. Wer sich dafür interessiert, es gibt Internet, können Sie nachschlagen. Im zweiten Band geht es um den Hochbarock auf der Heidigsburg.
Und die Nougat-Tüten von Saalfeld.
Und die Nougat-Tüten von Saalfeld, davon habe ich ungefähr ein Kilo essen dürfen.
Das stimmt.
Und im Band 3 geht es eben um Apfelsaft, ja, Dirnen, also für die, die jetzt den Begriff nicht so, das sind Nutten. Und die soll es sogar in Kleinstädten geben. Also ich komme aus Sommer, da 20.000 Einwohner, links regiert, das heißt also konservativ, da gibt es keine Freudenhäuser und bestimmt auch nicht solche Damen.
Also Sie müssen sich vorstellen, Kindelbrück hat 3.000 Einwohner, ist ein wunderschönes kleines Städtchen, ganz verschlafen, altes mittelalterliches Städtchen, ist eigentlich bis auf das Gründelsloch, diese Naturquelle, keine Reise wert, muss ich einfach so sagen. Und dann ist das natürlich absurd, wenn ich da ein paar Dirnen reingeschrieben habe in diese Region. Und natürlich der junge Mann, der sich mit Sadomaso nicht auskennt und an der Gründelslochquelle kniet. Also wie Sie vielleicht gemerkt haben, was ich hoffe, bei mir geht es mehr um Humor. Es geht um schöne Geschichten aus der Heimat. Es geht um die Produkte aus Thüringen. Wie Herr Meisel gerade sagte, hier im Buch sind es die Äpfel aus der Region, es ist der Apfelsaft, vorher war es das Bier, wir haben davon etwas viel getrunken, deswegen haben wir gedacht, wir gehen jetzt mal auf Apfel und Apfelsaft, das ist für uns auf die Dauer gesünder. Ich erzähle die Geschichten und was an dem Buch neu ist, also es ist ein Regio-Krimi, ganz klar, aber es ist ein Regio-Krimi, in dem die überwiegende Zahl der Personen echt sind. Und das zwar auf eigenen Wunsch dieser Person. Also ich habe mittlerweile im Landkreis Sömmerda Bewerbung, wer in meinem Krimi mitspielen möchte. Das Einzige, was ich nicht mache, ist, die Rolle der Leichen und der Täter zu vergeben. Die sind erfunden. Die Krimi-Geschichte ist erfunden, aber alles andere, sowohl das Essen, die Kneipe, die Leute, teilweise auch die Dialoge, die Geschichte, die Industriezweige, es ist alles echt.
Also wenn Sie mal nach Sömmerda kommen sollten, kommen Sie in der Buchhandlung vorbei, gleich am Marktplatz gegenüber der Kirche.
Das war jetzt der Werbejingle.
Dann können Sie mich befragen, ich zeige Ihnen da meine Stammkneipe, die kommt in dem Buch genauso vor. Frau Bruns hat aber nicht ganz recht. Frau Bruns zeichnet auch Figuren, die zwar für alle, die den Mann und die Menschen kennen, erkennbar sind, aber es gibt dann auch welche, die wollen diese Rolle gar nicht spielen. Im ersten Band ist das ein ziemlich wesentlicher CDU-Bürgermeister, der seine Stadt zu Erfolg geführt hat, der aber in seiner Art sehr prägnant vorgegangen ist. Und dieser Mann hat, bevor Frau Bruns die erste Zeile aus ihrem Buch lesen durfte, angedroht, dass er es verbieten würde. Er wird in diesem Buch Adler genannt. Er heißt natürlich im Leben anders. Er war zu unserer zweiten Lesung im Eiscafé in Sömmerda, stand auf und sagte laut, stolz und deutlich: Und übrigens, ich bin der Herr Adler aus diesem Buch. Also er hat sich bekehren lassen. Vorher wollte er es verbieten, jetzt möchte er darin vorkommen. Vielleicht darf ich auch noch eins ausplaudern. Heute Morgen war ja ein Artikel in der Thüringer Allgemeinen. Da hat der Redakteur Frau Bruns vorgeworfen, dass sie zu nah an den Originalen dran ist. Also erstens, wenn sie hier aus diesen Büchern vorlesen würde, keiner von euch, von Ihnen würde jemand erkennen. Und zweitens, die da vorkommen, die wollen es ja. Auch ich bin inzwischen im zweiten und im dritten Band vertreten.
Er wollte es auch.
Nach 20 Lesungen, die ich mit ihr gemacht habe, werde ich dieses Mal auf den Treppen des Krankenhauses von Bernsen, den Kommissar, angerempelt. Mehr nicht. Das heißt, neben dieser Frau zu sitzen...
Also Sie hören den Unterton, er hätte gern mehr gehabt. Die anderen haben nämlich mehrere Seiten.
Neben dieser Frau zu sitzen heißt arbeiten, heißt Bücher verkaufen, heißt hart rangeln und dann wird man vielleicht mal mit zwei Zeilen erwähnt. Das muss reichen.
Sie haben doch vorhin auf der Fahrt gesagt, Sie sind mein Lesesklave. Also daher passt das doch.
Ich habe mich über SM belesen. Ich möchte Ihr Sklave nicht sein.
Nee, heute früh machen wir nicht. Wir haben morgen Abend Premiere in Bilzingsleben am Ort des Geschehens, aus dem die drei Leichen kommen. Sollten Sie Interesse haben, wir würden uns freuen. Ansonsten finden Sie alles über meine Bücher, auch über Herrn Meisel ein bisschen ausführlicher auf meiner Homepage, die Thüringen-Kommissare. Die Bücher finden Sie natürlich bei meinem Verlag am Emmons-Stand, hier gleich um die Ecke oder hier vorne um die Ecke, falls der ein oder andere Interesse hat. Wir sind auch noch da, wir signieren auch noch. Auch Herr Meisel nach Bedarf, das hat er besonders gern.
Ja, ich habe meinen besten Stift mit und schönen Schrift geübt.
Das habe ich mir schon gedacht.
Diese Lesung morgen wird in einem Zelt stattfinden, weil die Kneipe, in der es geplant war, zu klein war. Und es werden ungefähr 200 Leute da anwesend sein. Es wird also eigentlich gigantisch. Deswegen ist das Buch von Frau Bruns wahrscheinlich diesmal auch etwas dicker geworden, weil wenn die dort alle drin vorkommen wollten, dann müssten sie den vierten Band schreiben.
Also ich bin gespannt auf die nächsten Bewerbungen. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Marktlücke, weil ich weiß nicht, wer von Ihnen hat sich schon mal beworben, um im Krimi mitspielen zu können. Ich sehe hier keine Arme oben. Also ich habe das jetzt neuerdings, ich kriege das sogar mit ausführlichen Lebensläufen, wo ich am besten die Schulzeit und die Karriere und die Jobs und alles bedenken soll. Mache ich natürlich nicht, wird todlangweilig. Aber die Menschen aus der Region, die ich zeichne, die sind da ganz verrückt drauf, erstaunlicherweise. Sie merken es ja an der Reaktion von Herrn Meisel. Der will ja unbedingt ein ganzes Buch für sich, aber dem Gefallen werde ich Ihnen natürlich nicht tun.
Sagt sie jetzt, sie ist schon dran zu arbeiten, das weiß ich. Wir hatten eine Lesung in einer Schokoladenfabrik. Ich weiß nicht, wie Sie sich das so vorstellen. Ich habe die Schokoladenfabrik in so einem Showroom, wo die dann verkaufen. Ideal. Die Autorin hat einen riesen Karton Schokolade geschenkt bekommen.
Die Autorin musste ihn sofort weitergeben.
Ich habe dann extra einen bekommen, ich habe gemosert. Während der Lesung, wir haben das früher so gemacht, ich stehe brav als Buchhändler an meinem Büchertisch und sie liest von, und Sie wissen ja, wenn jemand nur liest, schläft das Publikum ein. Also habe ich dann immer hinten am Büchertisch angefangen zu mosern. Dazwischen gerufen, mich beschwert. Auf Schloss Heidecksburg wollten sie mich rausschmeißen.
Als Stalker verhaften. Der Ordnungsdienst auf Schloss Heidecksburg, nachdem ich angefangen habe zu lesen, kam ein wildfremder Mann vorgerannt, hat sich das Mikro genommen, hat dazwischen gequatscht. Dann kamen die Ordnungskräfte und wollten ihn rausziehen. Ich habe das erstmal amüsiert beobachtet, mal gedacht, mal gucken, wie weit sie gehen. Dann haben wir es aufgeklärt und er durfte da bleiben.
Und bei der Lesung in der Schokoladenfabrik, Sie müssten sich die Damen vorstellen, die sind also kräftig wie russische Traktoristinnen.
Herr Meißel.
Und da wurde ich regelrecht bedroht. Also die dachten auch, ich wäre ein Stalker. Die hätten mich da rausgeschoben. Da wäre nicht viel von mir übrig geblieben. Aber dann, als wir ins Gespräch kamen und ich dann gesagt habe, sie schreibt wieder ein neues Buch, wir suchen nach neuen Mordfällen, dann hatten die plötzlich Ideen, wie Frau Bruns Leute umbringen kann.
Ja, aber nur bei der Konkurrenz.
Also bei Rotstern. Dass man da eben in Schokoladenmasse ertrinken könnte. Das war dann schon irgendwie eigenartig. Aber es hat auch ungemein Spaß gemacht. Und als wir unsere Lesung auf der Heidecksburg beendet hatten, begann dort eine Mitternachtsführung. Und da habe ich gesagt, seien Sie bitte vorsichtig, Frau Bruns sucht nach neuen Mordarten. Wenn Sie jetzt um Mitternacht hier das Schloss schleichen, kann es durchaus sein, dass Sie die eine oder andere Idee bei Ihnen holen will.
Er hat das dann so ausgeschmückt, dass die Leute schon blass und mit aufgerissenen Augen da saßen. Ich musste dann abbrechen. Also nur, falls Sie jetzt hier Angst haben. Ihnen kann hier nichts passieren. Ich bin nicht brutal, es ist kein Thriller. Ich bin eher humorvoll. Ost-West. Herr Meisel ist eigentlich harmlos, außer wenn er redet. Ich denke, es ist ungefährlich auf der Buchmesse.
Ich habe harmlos zu sein. Es ist mir verboten, über Sex und über Politik zu reden.
Also heute durften Sie über Sex
reden. Aber noch ein Beispiel. Wenn sie recherchiert, ist sie oft mit ihren Gatten unterwegs. Und dann stellen Sie sich vor, da stehen zwei nette Menschen vor einem Schloss und unterhalten sich, wie kann man hier jemand, wenn er aus welchem Fenster fällt, Frau Bruns, vielleicht erzählen Sie das besser selber.
Das ist aber dann die letzte Geschichte, weil ich weiß, wir müssen dann aufhören. Dann kommt der nächste Autor und wir wollen hier nicht die Zeit knappen. Ich recherchiere in Thüringen sehr intensiv, versuche alles sehr authentisch zu machen und bereise natürlich die Orte dutzendfach. Und wie auch auf der Heidecksburg beim zweiten Krimi war ich auf dem Schloss und stand mit meinem Mann, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, auf dem wunderschönen Schlosshof. Und dort sollte der Tote aus dem zweiten Stock fallen. Und ich wollte eigentlich, was ich noch schöner fand, ihn von einem goldenen Balkon stoßen. Und habe dann mit meinem Mann laut überlegt, aus welcher Etage man jetzt hier runterfallen kann, um definitiv tot zu sein. Und wir haben das diskutiert, was dann passiert. Der Kopf muss aufplatzen, das Gehirn und naja, den Rest spare ich Ihnen jetzt nach dem Frühstück. Und wir haben aber nicht gemerkt, dass wir in einer Gruppe aus Senioren standen, die an diesem Tag eine Führung dort hatten, die uns dann schweigend angeguckt haben, ganz entsetzt. Wir haben dann sofort das Weite gesucht, die Senioren auch. Wir sind nicht verhaftet worden, aber das kann einem immer mal passieren, wenn man nach Mordfällen recherchiert.
Also die Heidelbeertorte und die Himbeertorte sind an dem Tag dort nicht besonders gut im Kaffee verkauft worden.
In dem Sinne, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mehr von mir lesen wollen, wenn Sie mehr von Herrn Meisel sehen wollen, Sie finden uns, wie gesagt, am Emmons-Stand hier um die Ecke. Hier vorne werden wir noch eine Weile sein. Ich wünsche Ihnen allen weiterhin viel Spaß, vor allen Dingen euch heute hier. Das finde ich toll. Auch, dass ihr gerade mit dem Thema heute früh eingestiegen seid, könnt ihr vielleicht nochmal in der Schule erzählen.
Habt wieder was fürs Leben gelernt.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.